Das Thema der heutigen Predigt ist, Jesus ist anders. Das ist nicht sehr vielsagend, aber wir schauen mal, was wir herausfinden. Eigentlich ist die Predigt heute eine Fortsetzung von dem, was der Markus letztes Mal gemacht hat. Es geht weiter im Thema Gnade. Der Markus hat uns vom Scherbendoktor erzählt, wo unsere Risse im Leben oder unsere kaputten Teile wieder zusammensetzt und pflegt, noch viel besser, als es vorher war. Und währenddem der Markus auf das Endresultat geschaut hat, eben der Topf, der dann vergoldet ist, wo die Risse vergoldet worden sind, dass es Kunstobjekt geworden ist, schaue ich heute eher auf den Teil der Gnade, wo der Prozess anschaut, bis man dann dort hergekommen ist, dass man gepflegt ist. Ich kann natürlich nicht den ganzen Prozess abdecken, weil das ist viel, viel zu vielseitig. Aber ich nehme den einen Aspekt raus. Und zwar, was mich an Jesus fasziniert, ist, wie er uns erneuert, auf die Art und Weise, wie er das macht. Weil eigentlich, wenn man sich das so überlegt, Jesus ist Gott, die Götter sind normalerweise im Himmel, denen geht es gut, die lassen sich zudienen, die werden angebetet, haben ein ganz lockeres Leben. Jesus könnte das ja eigentlich auch, er hat es ja schließlich verdient. Und trotzdem macht er sich keine faule Zeit im Himmel oben und geniesst es einfach, sondern er ist tatkräftig daran, damit ihr zu dem werdet, was er uns ursprünglich eigentlich vorgesehen hat. Und diese Aufopferungsbereitschaft von Jesus, verzichten auf ein einfaches Leben, damit ausgerechnet ich, wo ja mehr als einen Fehler habe, etwas besser werden kann, das fasziniert mich. Und ein Aspekt, wo ich merke, wie er das macht, ist uns zu zeigen, wie Jesus wirklich ist. Wir haben alle irgendein Bild von Jesus in Augen. Die einen sind ein bisschen realistischer als die anderen, aber ich merke auch, die guten Bilder von Jesus in meinem Leben, die sind oft mehr Karikatur als Wirklichkeit. Und Jesus kann mit dem umgehen. Aber er tut da hier und da an dem Bild, an dem selber gemachten Bild von Jesus, fängt er an schütteln. Und im Neuen Testament finden wir ganz viele Stellen, wo Jesus immer wieder die Erwartungen der Leute auf den Kopf gestellt hat. Ihr kennt sicher all die Geschichten, wo er da die Pharisäer provoziert hat. Ich habe mir die Stelle nochmal angeschaut. Genau. Und das sind so ein Durchblick auf all die Leute, die Jesus provoziert hat. Und ich habe es geordnet von Provokationen, die uns eigentlich locker lassen, weil die haben es schliesslich verdient. Und dann eben mit den Mächtigen und den Religiösen, Pharisäern und so. Und unten dran kommen die Leute, die Jesus provoziert hat, wo man denkt, die haben es ja eigentlich nicht verdient. Und gleich macht er das. Ich sehe rechts extrem viele Bibelstellen. Wir werden ziemlich zügig durch die durchgehen. Wir schauen nicht alle, so viel Zeit haben wir gar nicht. Wer es genau interessiert, die Bibelstellen, es hat draußen im Foyer hat es ein Handout zu dieser Predigt. Oder man kann die längere Version von meiner Predigt über meiner Homepage abladen, überdenken.ch, ist auch im Handout vermerkt. Also lasst euch ja nicht stressen, wenn ihr jetzt so viel Bibeltext lesen müsst. Letztendlich geht es ja darum, dass Jesus sich selber offenbart in diesen Texten, in diesen Provokationen, auf eine Art und Weise, wo wir es eigentlich gar nicht erwartet hätten. Genau, und wenn wir jetzt schauen, wie er da, vor allem die untersten drei, wie er Johannes den Täufer hat provoziert, seine ganzen Nachfolger, also nicht nur die 12 hat provoziert, und dann auch seine persönlichen Freunde, denken da Martha und Maria, also die Schwestern vom Lazarus, die zum persönlichen Freundeskreis gehört haben. Und das macht mich schon ein bisschen nachdenklich. Was um alle Welt, wieso provoziert er seine eigenen besten Nachfolger? Und ich möchte jetzt anfangen mit der Geschichte von Johannes der Täufer. Ihr kennt sicher all die Begebenheiten, wo der Johannes der Täufer im Gefängnis sitzt und sich Gedanken macht über Jesus und ins Zweifel kommt, ist Jesus echt wirklich der Messias? Er fragt da, bist du wirklich der oder müssen wir noch länger warten? Und ich finde die Antwort von Jesus extrem interessant. Er sagt nicht einfach ja oder nein, sondern er sagt zu den Boten, geht und erzählt, was ihr seht. Die Blinden sehen, die Gelähmten können gehen, die Aussätzigen werden gesund. Ein Wunder nach dem anderen. Und da habe ich mich darüber nachgedacht, ja, was will er mit dem sagen? Es ist ja offensichtlich, was geht, die Wunder, die er tut. Und ich merke, wenn ich jetzt schaue, wo die Bibelstellen herkommen, die kommen aus dem Jesaja. Und das sind eigentlich sehr, sehr populäre Bibelstellen im ersten Jahrhundert. Die hat Johannes der Täufer kennt. Ziemlich sicher auswendig. Und Jesus geht jetzt zurück zu diesen Bibelstellen, wo sie als endzeitliche Passage auf den Messias bezogen haben und gibt dem Johannes einen Anstupf. Wo sie wissen, dass die Juden im ersten Jahrhundert ziemlich nationalistisch eingestellt waren, also politisch gesehen eher rechts, nur wir und die anderen Völker sind nichts. Und da wird dann ein Messias, ein Gotteskönig gekommen, der wird mit der grossen militärischen Macht wird er unsere Feinde zum Land austreiben und wird ein neues Königreich aufbauen mit Jerusalem als Zentrum. Er wird König sein, wir Juden werden seine speziellen Gesandten sein und wir werden quasi so miteinander die ganze Welt regieren. Ist natürlich für einen gebürtigen Juden toll, hat eine wahnsinnige Karriere vor sich. Und der Johannes, wenn wir jetzt zu diesen Bibelstellen gehen, der wird vermutlich am Vers 4 stehen hängen geblieben sein mit seinem Denken. Jetzt sehen wir da die Stellen im Jesaja. Dort, was heisst, euer Gott kommt selber, er wird euch befreien und er wird Vergeltung über denen, die euch unterdrücken. Also wer gerne an einen Superheld denkt, der hat da seine biblische Passage. Der Jesus, der Messias, ist eine Art ein Superheld, ein Supergeneral. Der schlägt einen anderen die Fresse ein, wie sie es verdient hat. Und was Jesus macht, er geht eigentlich nur weiter zu den nächsten Vers. Ist das auf dieser Folie? Nein, ist es nicht. Ja, habe ich jetzt die falsche Folie drauf, aber es ist gleich, also wenn man weiterliest, dann sieht man gerade im anschliessenden Vers, wie er die Idee von die Toten werden auferstehen, die Lahmen werden können gehen, die Verzweifelten werden Hoffnung finden, wie das der nächste Teil ist vom Messias-Denken, von der Messias-Erwartung. Also er schupft eigentlich Johannes Licht über Johannes Lieblingsvers über und sagt, schau doch den nächsten Vers an. Weil ich bin nicht so, wie du denkst. Der Johannes hat völlig klar gesehen, Jesus hat überhaupt keine militärischen Aspirationen. Er baut keine Armee auf, er hat nicht einmal ein Schwert. Er macht auch politisch nichts. Er ist einfach. Ja, wie will denn der können Trümmer rausrühren, wenn er so zufrieden ist? Und das ist das, was der Johannes zweifelt hat. Und Jesus sagt nun, ja, das kann ich schon sein. Aber schau doch einen Satz weiter. Ich bin nicht bloß ein Kriegskönig. Ich bin viel mehr. Ich bin der Leute wirklich schaut, der sie wiederherstellt, der schaut, dass es ihnen gut geht, der sich interessiert für dich und mich. Denk um, komm weg von dem Superhelden-Denken und schau, was ich wirklich mache und verpasse nicht, was mir wirklich wichtig ist. Die Nächsten, die er provoziert hat, sein Denken, sind natürlich seine 12 Jünger selber. Die die Bibel ein bisschen kennen, wissen, dass Jesus immer wieder versucht hat, ich bin der Messias, aber ich bin anders. Ich werde müssen leiden und sterben. Und das ist jetzt das dritte Mal, wo der Jünger das versucht zu erklären. Und der Lukas schreibt ganz banal, die 12 haben kein Wort verstanden von dem, was Jesus gesagt hat. Es ist nicht mehr auf der Leitung gestanden. Es ist dann einfach nicht rein. Es war Jesus so wichtig, dass er es dreimal gemacht hat, aber es ist nicht ihr. Sie haben weitergehalten an dem Kriegkönig. Ja, was soll denn Jesus jetzt machen? Zwei Wahlen hat er. Entweder er wird ein Kriegerkönig und entspricht den Anforderungen, den Erwartungen von seinen Leuten. Oder er provoziert. Provoziert eine bekannte Erwartung, einfach zum zeigen, oder zum zeigen, nein, zum die hinterfragen und weiterzuführen, was hinten dran steht. Und genau das hat er ja eigentlich gemacht. Die Kreuzigung ist in dem Sinne nicht nur eine Lösung gewesen, damit die Beziehung zu mir und Gott wieder funktioniert. Es war auch eine absolute Katastrophe für die Jünger, die sich von ihren Illusionen haben müssen verabschieden mussten. Die plötzlich Zwang unter Zwang müssen merken, hey, dass es mir uns zu Weg gebastelt haben, die Erwartung an Jesus, die ich habe, das stimmt gar nicht. Wenn es nach den Jüngern gegangen wäre, bin ich sicher, dann wären die noch lange einfach Jesus nachgefolgt. Hätten eine tolle Lagerzeit gehabt, wie wir es gehört haben von der Jungschar heute, hätten möglichst viel gelernt von Jesus und wären irgendwann dann entweder glücklich gestorben oder Minister geworden in dem neuen Königreich. Aber keiner von denen wäre auf die Idee gekommen, ich müsste eigentlich Apostel werden, müsste anfangen, meine Aufgabe übernehmen, in einem anderen Reich. Das hat ein Erdbeben gebraucht, dass die Jünger zu dem Punkt gekommen sind. Ein Erdbeben, damit sie gemerkt haben, Jesus ist mehr, Jesus ist anders als das, was ich mir zu Weg gebastelt habe. Ja. Wenn ich das jetzt so anschaue, kann ich sagen, ja und? Ich bin kein Jünger. Ich kenne den Rest von der Geschichte. Ist ja kein Problem. Jesus muss mich sicher nicht provozieren. Ich habe ja keine offizielle Aufgabe. Ich habe ja das Neue Testament fertig gelesen. Passiert mir sicher nicht. Ja. Wenn da nicht die Geschichte mit der Martha und der Maria wäre und der Auferstehung vom Lazarus. Ihr wisst, der Lazarus war schwer krank. Man hat einen Boten geschickt zu Jesus und hat gesagt, komm schnell und heilen. Und Jesus wird vermutlich gesagt, ja, ist gut. Ihr wisst das nicht, seine Reaktion ist nicht vermerkt. Oder die Antwort ist nicht vermerkt, aber seine Reaktion ist vermerkt. Für die etwa 50 Minuten Fußmarsch auf Bethanien, wo die drei gewohnt haben, hat er 4 Tage gebraucht. Wenn der Lazarus und sie wirklich so ein guter Freund ist, wieso braucht er so lange? Das hätte er ja schnell über die Mittagspause können erledigen. Und dann mit seinem Dienst weitermachen. Wieso macht Jesus einfach nichts, obwohl er genau weiss, wir brauchen ihn? Genau, und als er dann endlich gegangen ist, war der Lazarus da. Und die Reaktion von diesen beiden Schwestern ist uninteressant. Sie haben ihm immer noch vertraut, weil sie ja genau gewusst haben, wer er ist. Jetzt müsste ich, glaube ich, die nächste Folie nehmen. Genau, da reden mit der Martha vor allem. Maria ist noch im Haus daheim. Sie haben eigentlich ein gutes Gespräch. Sie anerkennt völlig, Jesus, wenn du da gewesen wärst, wäre das nicht passiert, dann könnte mein Bruder noch leben. Und sie macht ihm keinen Vorwurf. Wieso bist du nicht gekommen? Sind wir dir nicht wichtig genug? Sie hat Vertrauen an Jesus und sagt, wenn du da gewesen wärst. Und Jesus ist berührt von dem Vertrauen und macht jetzt eigentlich das, was sie ihn vor 4 Tagen schon darum gebeten hat. Einfach 4 Tage zu spät. Er hätte es ja besser machen können. Aber er hat eine andere Absicht. Wir sehen dort, wie Jesus zu ihr sagt, ich habe dir gesagt, jetzt wirst du die Herrlichkeit von Gott sehen. Also, ob Maria das verstanden hat oder Martha, das ist immer noch ein bisschen eine undeutliche Sache. Und er sagt ihr das nochmal. Wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit sehen. Ich bin ja schließlich die Auferstehung vom Leben. Martha weiss das, sie sagt, jetzt gerade schauen, im Vers 27, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes. Sie hat dir das Vertrauen, sie hat das Hintergrundwissen. Wieso macht denn Jesus so ein Theater? Und wenn wir Geschichte weiterlesen, dann merken wir, es geht ihr darum, es geht Jesus darum, dass Martha und Maria das nicht nur wissen. Man wissen, dass Jesus die Auferstehung ist, wenn ihr alle zusammen da sitzt, das ist ein schöner Gedanke. Aber wirklich begreifen, dass Jesus die Auferstehung ist, Macht hat über Leben und Tod, das haben sie erst erlebt, wo der Lazarus wirklich rausgekommen ist. Wo sie es gesehen, gefasst haben, erlebt haben, dass Jesus die Auferstehung ist. Also Jesus hat ganz bewusst gezögert, um das zu machen, was sie gebraucht haben, damit er ihnen mehr zeigen kann, etwas Tieferes kann zeigen von sich selber, dass er ihren Horizont kann erweitern kann. Und da muss ich jetzt sagen, wenn ich das auf mich übertrage, ich gehöre ja zu diesen Freunden von Jesus, finde ich eine mutige Freundschaft von Jesus, dass er bereit ist, um mir Sachen zu zeigen, mich zu provozieren mit Inaktivität, mit vielleicht Skigefecht oder so, mich wirklich hängen zu lassen, mich zu enttäuschen, eine Missstimmung in unserer Freundschaft zu provozieren. Einfach damit er kann zeigen, wie er wirklich ist, damit von meiner Karikatur von ihm wieder ein Teil verschwindet und ich sehe, wie er wirklich ist. Damit komme ich wieder auf den Teil dieser Serie zurück. Warum fasziniert mich da so Jesus? Es fasziniert mich, dass Jesus mich provoziert, dass Jesus euch provoziert, weil er einfach nicht zufrieden ist mit dem, was wir von ihm erkennt und weil es so viel mehr zu entdecken gibt an ihm, dass er auch bereit ist, seine Bequemlichkeit im Himmel zurückzulassen, damit er uns kann provozieren, uns kann vorwärts bringen, uns kann mehr zu offenbaren. Sein Wunsch ist, dass wir seine Persönlichkeit im vollen Umfang erkennen. Und ja, Enttäuschungen in diesem Prozess mit Jesus, die gehören zum Leben. Da werden auch wir nicht davon ausgenommen werden. Jesus macht die Provokation nicht, weil er Freude hat, um uns zu säugeln, um uns eins auszuwischen, sondern er will unseren Horizont erweitern, er will mehr von ihm zeigen. Und wenn ich jetzt die Beispiele anschaue, die wir angeschaut haben, dann haben die eigentlich alle eine didaktische Motivation. Jesus will die Augen auftun, will zeigen, wie er ist und lässt zu, dass unsere Illusionen Schiffbruch erleiden. Wie meine Illusion, ich bin 30 Jahre glücklich geheiratet, das ist das Wichtigste in meinem Leben und plötzlich ist das weg. Das war eine Illusion, die ich hatte. Es war grausam schlimm. Und jetzt, wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, ich habe so viel von dem erkannt, was Jesus ist und macht und wie er wirklich ist, dass ich im Nachhinein muss sagen, Gott sei Dank hat er das gemacht. Gott sei Dank hat er mich provoziert bis dort und dann raus. Ich habe so viel gelernt über ihn. Also Konflikt mit Jesus haben, ist eigentlich ein natürliches Zeichen von einer guten Freundschaft, die wir mit ihm pflegen. Das Zweite, was mich fasziniert, ist, dass das Ausmaß von seiner Selbstoffenbarung das Leben lang kein Ende wird haben. Also ich habe seit 28 Jahren studiere ich Theologie auf professioneller Ebene. Ich weiß ziemlich viel, aber ich habe realisiert, ich weiß von dem, was Jesus wirklich ist, noch lange nicht alles. Und ich will jetzt bis am Ende von meinem Leben nicht erleben, dass ich alles weiß. Und das hat einen einfachen Grund. Der Paulus sagt, in Jesus sind alle Schätze von der Weisheit und von der Erkenntnis verborgen. Also das ist ein riesen Schatz, ein riesen Sack, Kilometer im Durchmesser. Und ich kann rausnehmen, so viel ich will. Es hat immer noch wahnsinnig viel zurück in dem Sack, den ich entdecken kann. Paulus sagt es auch anders, Jesus ist das Geheimnis, das auf alle Zeit verborgen war. Und er ist das reiche Geheimnis unter den Völkern, unermesslich reich, das er uns davon beschenken will. Und wenn er unermesslich reich ist, dann gibt es unermesslich viel zu lernen. Und unser Leben wird vermutlich eben nicht immer so einfach sein. Der Vorteil von diesen kleinen Erdbeben, die wir durchgehen, ist natürlich, dass wir von Illusionen befreit werden. Das hat dann den Vorteil, dass wenn wir im Leben einmal ein echtes Erdbeben erleben, wo uns wirklich den Boden unter den Füßen wegzieht, dass wir dann einen alltagstauglichen und realistischen Gott auf der Seite haben, wo wir nicht verlieren. Nicht, weil er uns nicht folgen will, aber wir verlieren ihn nicht so rauchen aus, weil wir wissen, dass er eben anders ist. Dass er eine Seite hat, die uns provoziert, die unangenehm sind. Und ich finde, im Leben gibt es einfach nichts Wichtigeres als einen alltagsglaublichen Gott. Ich wünsche euch, dass ihr den Mut habt, um euch von Jesus provozieren zu lassen. Dass ihr die Ausdauer habt, um die Enttäuschung und den Frust durchzuleben, den ihr manchmal werdet erfahren. Einfach weil am Ende so viel mehr wartet. Es ist nicht ein radikal anderer Jesus, den ihr werdet finden. Aber es ist eine viel tiefere Freundschaft, viel tieferes Vertrauen, das auf euch wartet. Habt den Mut. Gut. Zum Schluss möchte ich noch beten. Wir dürfen sitzen bleiben. Danke vielmals, Jesus, dass du dir so viel Zeit nimmst, so viel Aufwand betreibst, um uns zu zeigen, wer du wirklich bist. Dass am Ende ein Gott da ist, der alltagstauglich, der liebend und treu ist. Der uns durchhilft durch den ganzen Schlamassel vom Leben, durch jede Krisen und Katastrophen. Der uns sicher ans Ziel bringt, wo wir dann werden sehen, wie du wirklich bist. Jesus, schenke uns den Mut, deiner Führung herzuheben und einfach Geduld zu haben, die Prüfungen durchzustehen, weil wir wissen, dass du es aus Liebe und aus Güte und aus Freundschaft herausmachst und nicht aus Gleichgültigkeit. Amen.